Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, sehr schön, dich wieder zu sehen. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder gefunden haben.
Ja, ich habe auch schon Feedbacks bekommen von mehr Leuten, als ich dachte. Also ich nehme das jetzt mal als ein gutes Zeichen, auch wenn die Kommentare manchmal ein bisschen spitz waren, so nach dem Motto, jetzt dauert es aber schon lang.
Ja.
Oder es ist schon viel Zeit vergangen seit dem letzten Podcast, aber ich nehme das jetzt mal als positives Zeichen und freue mich wahnsinnig, dass wir heute den Podcast Nummer
100
ja, miteinander machen dürfen.
Ganz genau. Und somit herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ja, wir, und das sind Heinz Jiranek und ich, Julia Specht, sprechen hier über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das meistens mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich sehr, heute über den Halo-Effekt mit dir zu sprechen.
Also, das ist ja ein Effekt, der ja auch bei unserem Podcast zuschlagen könnte, habe ich mir überlegt. Also Halo heißt sowas wie Hof. Also man kann sich das auch so vorstellen wie der Hof, den der Mond bei manchen Witterungslagen um sich rum durch bestimmte Luftschichtungen, die wir von hier aus sehen, erzeugt. Also so ein Hofeffekt. Und das bedeutet, dass ein hervorstechendes Merkmal unsere Wahrnehmung so stark beeinflusst, dass wir den Rest dessen, was man auch noch wahrnehmen könnte, gar nicht mehr so sieht. Und jetzt, wenn ich das mal auf unsere Podcasts übertrage, da könnte jetzt eine Hörerin sagen, wow, der Podcast 78, der war so toll. Also die beiden machen wirklich tolle Podcasts, obwohl vielleicht 74 gar nicht so gut war oder sonst wie viel. Und leider kann das andersrum auch passieren, dass jemand einen Podcast hört, wo er sagt, oh Gott, war das alles dünn hier. Und daraus schließt, dass alle Podcasts dünn sind. Also das ist der Halo-Effekt und er spielt dauernd eine Rolle und er spielt uns auch dauernd Streiche, wenn wir miteinander zu tun haben.
Ja, es könnte wahrscheinlich auch deine Stimme sein, dass jemand beispielsweise deine Stimme besonders kompetent findet und daraus resultierend ableitet, dass du besonders gute Podcasts machst oder ne, auch bei anderen Themen sehr gut bist. Das heißt, also wir sind in dem Thema eigentlich Biases bei Entscheidungen, oder?
Das sind Biases beim Entscheiden und vielleicht sogar einen Schritt vorher noch beim Wahrnehmen. Also du hast einen Wahrnehmungsbias und aus dem heraus entscheidest du es. Irgendwas, deswegen haben die Amerikaner ja Fotos in Bewerbungsunterlagen teilweise verboten. Ich weiß gar nicht, ob in allen Staaten, aber in vielen. Weil sie sagen, da steckt schon ein Bias drin. Oder man soll am Bewerbungsschreiben nicht erkennen können, welche Ethnie die Bewerberin hat und so weiter. Das ist alles diesem Bias geschuldet, dass man ein einziges Merkmal nimmt und darauf aufs Ganze schließt. Die Lateiner haben da, die Römer hatten da ein ganz gutes, eine gute Metapher, die hieß ex ungue leonem, von der Kralle auf den Löwen schließen. Also man sieht eigentlich nur die Kralle und behauptet dann, man wisse, wie der Löwe aussieht oder so.
Ja.
Und der ist in jeder sozialen Interaktion wirksam.
Ja, es gibt so viele Situationen, die wir hier als Beispiele nennen könnten. Du hast ja schon mal mit der Bewerbungssituation angefangen. Also was bedeutet das konkret, diesen Bias zu haben, den wir ja alle ganz natürlich haben? Ne? So, das bedeutet, dass man etwas sieht, was einem vielleicht besonders sympathisch ist oder ne, man mag oder ja, es gibt ja auch sogar das mit dem Aussehen, ja, dass man jemanden besonders gut aussehend findet und daraus schließt man, dass diese Person noch in anderen Bereichen gut sein wird, ja, also das ist sozusagen der Bias. Und jetzt habe ich mich gefragt, du als Coach, du hast ja auch diesen oder du bist ja auch diesem Bias ausgesetzt, beispielsweise in deinen Coaching-Gesprächen. Was machst du denn, um dich vielleicht oder auch deinen Coaching-Klient oder deine Coaching-Klientin davor zu schützen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist mir das bei, also war ich noch sehr, sehr nass hinter den Ohren, was Coaching betrifft, also sehr unerfahren. an zwei Stellen, eine Fremdbeobachtung und eine Selbstbeobachtung. Also fangen wir mit der Fremdbeobachtung an, das ist immer ein bisschen angenehmer, da ist man selber nicht so involviert. Ich hatte damals Assessment Center untersucht, also nicht die Kandidaten, sondern die Qualität der Assessment Center. Also welche wissenschaftlichen Grundlagen gibt's, wie sind die Beobachter geschult, wie kommen die zu ihren Entscheidungen, weil das sind ja aufwendige Verfahren, die manchmal manchmal 3 Tage dauern. Und da saß ich also in der Beobachterriege als Beobachter drin und ich habe die Beobachter beobachtet, was die Systemtheoretiker immer besonders gern haben. Und da sagt der eine zum anderen Beobachter, es waren 2 Herren, wie die schon heißt.
Ja.
Boah, habe ich mir gedacht, aha, so läuft hochqualifizierte Beurteilung von Bewerbern und Bewerberinnen, wie die schon heißt. Da habe ich mir gedacht, so ein Idiot, ehrlich gesagt. Also wie kann man denn in einem so hochkarätigen Verfahren, was sündhaft teuer ist und Bewerber sehr unter Druck setzt, so einen Blödsinn verzapfen? So, eine Woche später ging es mir selber auch so. Ich hatte eine Bewerberin, die hatte den Vornamen Erika. Und da fiel mir auf, wie stark der Name Erika bei mir besetzt ist durch eine Mitschülerin in der Grundschule. Damals hieß es Volksschule, so alt bin ich. Also man hat, glaube ich, auch herausgefunden, dass diese frühen Kontakte mit Namen uns dann ein Leben lang mit sehr subtilen Vorurteilen über Menschen versorgen. So, jetzt war das in dem Fall okay, weil Erika hatte ich in Erinnerung als sehr kooperativ, sehr nett, sehr freundlich. Es war die Tochter vom dorfansässigen Bäcker und die hat dann später das Geschäft übernommen und so weiter. Aber da ist mir bewusst geworden. Eine Woche vorher habe ich den noch für einen Idioten erklärt. Und eine Woche später passiert mir dasselbe dann auch. Also das heißt, der erste Schritt ist, dass du dir selbst möglichst klar machst, welche Beziehung aufgrund welcher Gefühle entwickle ich denn oder welche Erlebnisse entwickle ich denn zu meiner Coaching-Klientin oder zu meinem Coaching-Klienten? Wir haben ja in unserer Coaching-Ausbildung, Coach IFB, als Basissäule die Selbstprüfung. Also bevor man irgendwas anfängt, sich wirklich zu überlegen, nachzuspüren, welche Beziehung habe ich, zum Beispiel auch welche Impulse habe ich. Also du hast ja manchmal den Impuls, einen Coaching-Klienten ganz schnell korrigieren zu wollen oder zu sagen, nee, das, also jetzt verlass doch mal diese Firma oder red doch mal mit deinem Chef oder sei doch nicht so empfindlich oder was ist denn schon dabei oder ich verstehe das sehr gut oder ich habe. Also diesen ganzen Blumenstrauß an beziehungshaltigen Gefühlen und Kognitionen sich mal bewusst zu machen. Ich helfe mir dadurch, dass ich das am Ende vor allem des ersten Coachings ganz spontan notiere. Also ganz, ganz persönlich für mich.
Einfach auch, um das zu erkennen und dir das bewusst zu machen, ja. Und der nächste Schritt wäre wahrscheinlich auch, sich nicht nur von diesem Thema ja, vielleicht blenden zu lassen. Also ich sag's mal so, vielleicht in einem anderen Setting, wenn es jetzt nicht um einen Coaching-Klienten oder eine Coaching-Klientin geht, vielleicht jemand in einem Bewerbungsverfahren, der einen besonders guten Job in einer Organisation gemacht hat, dass man das nicht automatisch zum Beispiel auf eine andere überträgt, sondern da auch in die Tiefe geht, ne, und die Themen auch richtig versteht und da vielleicht auch die Themen erweitert. Ist das auch etwas, was du dann vielleicht ausbaust, dass du dann einfach nochmal bewusst in die Tiefe gehst, um jemanden nochmal anders kennenzulernen?
Ja, jetzt gar nicht so strategisch, aber das ergibt sich bei Coaching-Prozessen sowieso, also wenn wir es auf Coaching übertragen. Und ansonsten sind ja genau Verfahren wie Assessment Center dazu da, sich von dem Halo-Effekt frei zu machen, durch folgenden Trick sozusagen, dass man die Bewerberinnen auf mehreren Kategorien sich anguckt. Also nicht nur, wie schaut er aus oder was hat sie für Note bei ihrer Abschlussprüfung an der Uni, sondern eben auch noch andere Kriterien, welche Referenzen habe ich denn, welche Arbeiten kann sie mir vorzeigen, wie schaut die Biografie aus, was sind mögliche Testergebnisse, was sagen die Leute im Assessment Center, was sagen meine Kollegen und so weiter. Also man versucht ja, den Vorurteilseffekt durch die multiple Organisationen, sowohl was Menschen als auch Kategorien betrifft, zu therapieren sozusagen oder zu mildern, diesen Bias zu mildern. Und das ist gerade bei Bewerbungsverfahren extrem wichtig.
Ja, eines der schönsten Beispiele finde ich ja eigentlich aus dem Orchester, ja, dass man da so hinter dem Vorhang vorspielt und dann so die Leistung bewertet wird. Das kann man natürlich nicht überall machen. Aber man kann sich natürlich von diesem Beispiel so ein bisschen leiten lassen, ja. Wo könnte man das denn bei sich zum Beispiel etablieren, ja? Oder wie kann man das so auf die persönlichen Entscheidungen oder Wahrnehmungen, wie du auch schon gesagt hast, Wahrnehmungen übertragen?
Wie kann man das übertragen? Ich habe gleich noch eine Frage an dich, aber mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Mhm. Es gibt ja dieses unsägliche Gespräch zwischen Trump und Zelensky. Und da gab es einen Spieltheorie-Professor, der hat es analysiert und der hat gesagt, dass die ukrainische, aber auch die russische Sprache für amerikanische Ohren sehr hart und unversöhnlich klingt. Also man hat ja auch zu dem Klangbild so eine gewisse Assoziation, was wir ja in den deutschen Dialekten ja auch haben, dass die Bayern sagen, die Franken klingen alle unmöglich oder irgend sowas. Und dass das wohl einer der Halo-Effekte war, die damals in diesem Oval Office-Gespräch nicht nur den Trump beeinflusst haben, sondern andere auch. Also es für amerikanische Ohren hat er gesagt, das klingt nur von der Sprache her, nur von der Phonetik her, aggressiv. So, und da haben die auf etwas zurückgehauen, was gar nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Weil der hat dann auch den Inhalt noch analysiert, also das ist dann die zweite Kategorie, die er verwendet hat bei der Analyse dieses Gesprächs. Und wenn man das übersetzt in Deutsch oder in Englisch, dann hat Zelensky ja fast extrem versöhnlich sich in dieses Gespräch eingebracht. Also das ist für mich ein Beispiel, das mir gerade einfällt. Aber ich wollte dich fragen, du hast ja auch nicht selten mit Bewerbungssituationen zu tun. Wie machst du das eigentlich? Also du bist ja da auch gefordert, vielleicht sogar mehr als ich.
Ja, also das ist genau ein ähnliches Thema wie bei dir wahrscheinlich im Coaching auch. Und mein Weg dahin ist es, dass ich es mir erstmal bewusst mache. Ja, also dass ich auch immer wieder bewusst drüber nachdenke. Ich habe das noch nie so aufgeschrieben wie du. Und das ist eine Idee, die ich jetzt vielleicht mal für manche Situationen aufgreifen würde. Aber ich mache mir das sehr bewusst, dass es diesen Effekt gibt und frage mich dann schon manchmal, also wenn ich auch selbst spüre, da ist irgendwie eine Sympathie oder ich kann, ich finde das sehr gut, was eine Person sagt, ja, mache ich mir das schon bewusst und versuche dann strategisch sozusagen in die Breite und in die Tiefe zu gehen. Also was meine ich damit? Noch andere Themen doch mit aufzugreifen und die dann auch in der Tiefe nochmal zu erfragen. Wahrscheinlich ist es einfach so, und vielleicht kennst du da Studien dazu, wird man das nie komplett abstellen können als Mensch. Ja? Also das gehört ja zu unserer Natur dazu, dass man ja Dinge wahrnimmt und die beurteilt, ja, und bewertet. Und das sicherlich auch, wie du sagst, nicht ganz im bewussten Ablauf, denn da sind wahrscheinlich so viele Themen, die auch unterbewusst da sind. Also so wie du das jetzt auch erzählt hast von Erika, die dich ja in deiner Schulzeit, die wirklich schon eine Weile her ist, geprägt hat. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ist dir bewusst. Aber ich stelle mir da schon natürlich auch die Frage, es gibt ja solche Themen, die uns nicht bewusst sind und die uns da ja auch in der Wahrnehmung beeinflussen. Und vielleicht ist das auch nicht immer negativ. Also wie Kahnemann ja auch gesagt hat, es gibt einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition. Und die Intuition beruht ja auch auf Erfahrungen. Deswegen, vielleicht ist es auch nicht immer negativ, da so ein Gefühl zu haben, aber es darf eben nicht zu stark beeinflussen oder auch nicht falsch, ne? In die Wahrnehmung mit reingehen.
Also das heißt, der Kern ist auch bei dir, dass du versuchst, dir das bewusst zu machen. Also jetzt gar nicht unter der Überschrift, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern was läuft da eigentlich?
Genau.
Und das Zweite, was du gesagt hast, viele dieser Beurteilungen sind uns nicht bewusst. Also wir können es noch nicht mal aufschreiben. Wir haben manchmal so ein dumpfes Gefühl von Sympathie und Nicht-Sympathie. Also würde ich mit dem auf ein Bier gehen oder so, wie man halt so sagt. Und da stecken manchmal unbewusste Anteile mit drin, die wir aber nicht greifen können. Und das Mittel der Wahl im Wirtschaftskontext heißt, dass man auf keinen Fall nur einen Bewerber, einen Beurteiler nimmt, sondern wir brauchen immer mehrere Beurteiler und Beurteilerinnen, weil sich diese biografischen Effekte dann ausgleichen. Also sie hatten nicht alle eine Erika in der Grundschule und wenn, dann war es vielleicht eine ganz andere, um es mal ganz einfach zu sagen. Und was viele Menschen, also wirklich erschüttert, wenn ich Ihnen das erzähle, ist, dass die Sozialpsychologie sagt, alle Menschen sind Rassisten. Das heißt, dieser Erstimpuls, auf Fremdes, befremdet zu reagieren, der ist in uns angelegt. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir das wissen, damit wir nicht einer populistischen Propaganda zum Opfer fallen, um wieder mal ein politisches Statement abzugeben. Also, und ich habe noch eine Anmerkung zum Coaching. Also im Coaching, da hatten wir, glaube ich, mal drüber geredet, gibt es, so wie in der Therapie auch, eine Idee, die heißt aktualisieren. Das heißt, man arbeitet mit dem, was beziehungsmäßig gerade sich abspielt. Und das würde in meinem Beispiel schon mal bedeuten können, also wenn das Gefühl stark ist, also Frau Meier, Sie erinnern mich an eine Mitschülerin aus der Grundschule. Und ich beschreibe Ihnen mal, was mir da durch den Kopf geht. Und Sie erzählen mir mal, wie Sie auf das reagieren, was mir da gerade durch den Kopf geht. Also damit man das Material, sagt man ja auch in der Therapie, bearbeitbar macht, also es nicht unterdrückt oder beschönigt, sondern es zur Diskussion stellt. Oder dass ich einem anderen Coaching-Klient gesagt habe, fällt mir gerade ein, also als sie das vorher sagten, da hatte ich so einen ganz autoritären Impuls. Da hätte ich am liebsten gesagt, jetzt lassen Sie doch mal diesen Mist. So, und ich weiß, dass ich das nicht gehört. Und dass ich vielleicht auch gar nicht so meine, aber der Impuls war da. So, und dann reagieren Menschen meistens mit ganz hoher Offenheit drauf und sagen, das ist ja interessant, dass Sie mir das sagen. So, weil ich bin ganz anders als die Erika. Oder ich bin genauso. Oder das ist ein Treffer. Oder so. Und da schält sich dann heraus, was unsere gegenseitigen Biases sind und damit können wir dann wieder arbeiten. Also das ist eine Möglichkeit, das bearbeitbar zu machen.
Ja, ich finde das sehr gut, gerade im Coaching-Kontext, weil man da ja auch eine Beziehung aufbaut, ne, zwischen Coachee und dem Coach. Und ich meine zu glauben, dass das auch Menschen oft spüren, ja, dass man irgendeine Assoziation in dem Moment hat oder irgendein Gefühl in dem Moment hat. Und wenn man das nicht zum Thema macht, dann kann das natürlich auch irgendwie so eine Unsicherheit oder so eine Ambiguität entstehen lassen, ne? Dass da etwas ist oder war, was man nicht so ganz einordnen kann. Also zumindest geht es mir manchmal so, ja, dass ich irgendwas spüre bei einer anderen Person und das kann man dann aber nicht so greifen. Ja. Und deswegen finde ich das gerade in so einer Beziehung ein sehr schönes Modell oder Beispiel, was man machen kann. Ja. Was ich aus dem Sport gelernt habe, und das habe ich mal von einem Mannschaftssportler gelernt, der sagte, ja, man, also es ist schon besser, alle zu mögen in seiner Mannschaft. Und, ja. Und die Person sagte auch, wenn ich das Gefühl habe, ich mag eine Person aus irgendeinem Grund nicht, ja, dann lernt man die Person noch mal näher kennen und vielleicht noch mal auch wieder so mehr in der Breite kennen, ja, mit anderen Themen. Und auf einmal findet man doch Themen, die man mag. Also ich finde, das kann man auch sehr gut im Alltag anwenden oder im beruflichen Kontext. Denn als, auch als Führungskraft ist es schöner, ein Team zu haben von Menschen, die man mag. Ja? Und wenn man da gerade so ein neues Team übernimmt und das Gefühl hat, ah, die Person ist mir aus irgendeinem Grund nicht so sympathisch, auch mal mit der Person einfach mal Mittagessen zu gehen und so ein bisschen mehr Kontext zu bekommen, das finde ich zum Beispiel auch ganz schön. Ja.
Ja, richtig. Und also auch Themen, die dann anschlussfähig sind. So wie du das gerade beschreibst, wo du dann merkst, da gibt es ein Thema, was dich vielleicht nervt, aber viele andere, die dich halt nicht nerven. Und deswegen hat der Professor Schuler in Deutschland hier ja auch das multimodale Einstellungsgespräch ausführlich beschrieben und erforscht. Wo multimodal heißt einfach erstens mal mit verschiedenen Methoden und Skalen und Perspektiven zu arbeiten und heißt zweitens auch mit verschiedenen Beurteilern und Beurteilerinnen. Und dann setzt sich das zusammen. Und ich hatte mal also eine Anekdote aus meiner Arbeit, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe, aber ich hatte mal ein Konfliktmanagement, was ich aufgeben wollte, weil die beiden Herren die Fäuste in der Tasche hatten und das Messer noch mit dazu und von einer Unversöhnlichkeit getrieben waren, die mir nicht von außen nicht nachvollziehbar war. So. Und dann kam da eine zu spät am Abend, wir hatten eine Abendsitzung, und hat sich entschuldigt mit der Aussage, ich war noch im Pfarrgemeinderat. Und dann hat der andere gesagt, wie? Sie sind auch im Pfarrgemeinderat? Ja, ja, in welchem denn? Und dann haben sie beide herausgefunden, dass sie praktizierende Katholiken sind und haben sich über dieses völlig ungeahnte, unverhoffte Thema dann aufeinander zubewegt und haben, ob du es glaubst oder nicht, ein Jahr später waren die dicke befreundet.
Ach ja.
So. Und das kannst du in keinem Konfliktmanagement-Buch nachlesen. Das war Kollege Zufall, der hier über einen anschlussfähigen Punkt einen Halo-Effekt oder mehrere Halo-Effekte auflösen konnte oder durch andere ersetzen, meinetwegen.
Ja.
Kann man ja auch so sagen.
Ja. Ja.
Aber so läuft es.
Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel zum Schluss, ne? Weil ich finde, der Halo-Effekt wird oft ja im Negativen gesehen, ne? So, dass etwas überblendet wird, ja, von einer positiven Sache. Aber du hast jetzt auch ein schönes Beispiel gezeigt, wie es so in die andere Richtung gehen kann, wobei das natürlich das gleiche System dahinter steckt. Ja, ich glaube, um das vielleicht auch so zusammenzufassen, es ist einfach wie bei vielen, vielen Themen unglaublich wichtig, sich diesem Thema ja bewusst zu sein, ja, also einfach die Reflexion zu haben, dass es das Thema gibt und vielleicht ergeben sich dann die anderen Schritte, wie man dann damit umgeht und seine Wahrnehmung vielleicht ein bisschen schärfen kann, ganz von alleine, je nach Situation.
Also Reflexion ist immer die Basis für vieles und da sind wir auch wieder mal gelandet und es passt ja ganz gut zur Folge 100.
Ja, absolut. Und weißt du, was mir jetzt noch einfällt? Und dann natürlich die Frage sich zu stellen, möchte man oder möchte man nicht? Denn vielleicht ist es auch manchmal kompliziert, so in die Tiefe der Reflexion zu gehen und man möchte das gar nicht, ja.
Ja, ja, man möchte gar nicht. Ja, 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 klar.
Das ist,
also will ich es wirklich wissen.
Genau, will ich es wirklich wissen.
Wo meine Vorurteile herkommen. Lieber nicht.
Ja, genau. Genau.
Ja, ja. Sehr gut.
In diesem Sinne.
Ach Julia, vielen Dank und auch für die 100 Folgen und dass wir das hingekriegt haben. Das finde ich schon grandios und vielen Dank nochmal an alle Hörerinnen und Hörer und mir ging jede Kritik warmherzig durch den Körper, die da hieß, hey, ihr seid aber nachlässig oder so. Und ich fand es richtig toll.
Ja, ja, das, dass wir da vielleicht ein Stück vermisst werden, das ist schön. Und 100 Folgen über einen Zeitraum von seit 2019 haben wir das, ne? Da muss ich jetzt auch gerade mal laut denken, ne? Ja. Also über einen Zeitraum, der ja schon auch ein paar Jahre geht, ja. Und irgendwie deine Befürchtung, die greife ich hier mal auf, dass uns nach Folge 3 nichts mehr einfällt, ist zumindest bis Folge 100 nicht eingetreten.
Mhm. Ja. Ja, aber wer weiß, kann ja noch kommen.
Kann genau. Ja noch kommen. Also Heinz, vielen Dank und
okay.
An alle,
ja, danke.
Alle da draußen. Ja,
ja, ciao.